ARD Sounds.
Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
Das klingt total banal. Aber die Chili Peppers, das ist eine Band.
Wir kennen alle Jimi Hendrix Songs auswendig, Note für Note.
Serielles Songwriting, hier wird mit Fachbegriffen um sich
geworfen. Das glaubst du nicht.
Der freaky, crazy Höhepunkt dieses Albums.
Und jetzt stelle ich meine steile These auf.
Chad Smith und Flea sind die beste Rhythmusgruppe der Rockgeschichte der letzten Jahrzehnte.
Stadium Arcadium könnte als Greatest Hits Sammlung einer anderen, weniger bekannten Band durchgehen.
Ich bin Frank König, hallo. Wir haben viele tolle Reaktionen auf unsere Folge zum Ramones-Debüt bekommen. Danke dafür. Einige von euch haben uns auf eine Verwechslung hingewiesen, die uns da passiert ist. Unter anderem Marius Hunecker aus Hamburg schreibt an meilensteine@swr.de. Leider habe ich die sehr hörenswerte Folge über das Debütalbum der Ramones gerade erst gehört. Daher werde ich wohl nicht der Erste sein, der anmerken muss, dass nicht Joey der Konservative der Band war, sondern Johnny. Joey war alles andere als konservativ und ideologisch sehr weit entfernt von Reagan und der NRA. Sein Lied The KKK Took My Baby Away bezieht sich auf den erwähnten Diebstahl seiner damaligen Freundin durch Johnny und nimmt den Kontrahenten entsprechend aufs Korn. Ansonsten gerne weiter so mit den besten Grüßen aus dem Norden. Danke, Marius. Die Grüße sind angekommen und gehen postwendend an dich zurück. Du warst tatsächlich nicht der Erste, dem das aufgefallen ist. Da ist uns ein Fehler unterlaufen. Man kann schon mal durcheinander kommen mit den gleichen Nachnamen. Sollte uns natürlich eigentlich nicht passieren. Aber jetzt geht's hierum. Stadium Arcadium, das 9. Studioalbum der Red Hot Chili Peppers. Irgendwie gigantisch und mystisch klingt der Titel. So soll es wohl auch sein. Klären wir noch. Mit Erscheinen dieser Meilensteinfolge ist es ziemlich genau 20 Jahre her, dass dieses Doppelalbum mit sage und schreibe 28 Songs drauf am 5. Mai 2006 bei uns in die Plattenläden gekommen ist. Was für ein Werk ist das? Ein Blick auf so ziemlich alles, was den Sound und das Songwriting der Red Hot Chili Peppers ausmacht. Diese einmalige Mischung aus Funk, Hip-Hop, Metal, Crunch, Rock, man muss hinzufügen, alle möglichen Subgenres von Rock. Ich könnte jetzt noch stundenlang die Einflüsse aufzählen, es würde nicht enden. Die Peppers sind einer der größten Schmelztiegel der Popkultur und um genau das darzustellen, ist dieses Album aufgenommen worden und es sollte eigentlich noch gigantischer, noch epischer werden. Geplant war eine Albumtrilogie, deren Einzelteile im Abstand von jeweils 6 Monaten erscheinen sollten. Für mich persönlich wäre das ansprechendere Format gewesen, ehrlich gesagt. Aber am Ende ist es dieses reichhaltige Doppelalbum geworden. Beide Platten haben noch einen Untertitel. Platte 1 ist Jupiter und Platte 2 ist Mars. 5 erfolgreiche Singles hat Stadium Arcadium hervorgebracht und in den USA ging es erstmals auf Platz 1 der Albumcharts für die Red Hot Chili Peppers. 4 Grammys gab es für Stadium Arcadium obendrauf und mit über 7 Millionen verkauften Exemplaren ist das Werk zwar nur knapp halb so erfolgreich wie das Peppers Meilenstein-Album Californication. Trotzdem hat Stadium Arcadium eine neue Generation von Peppers-Fans geprägt. Mitverantwortlich für den neuerlichen Erfolg war wieder mal Produzent Rick Rubin und auch die Stimmung in der Band. Anthony Kiedis hat es damals so beschrieben: Die Chemie in der Band ist beim Songwriting besser denn je. Es gab immer einen Kampf um die textliche Vorherrschaft, aber wir sind jetzt so selbstsicher, wer wir sind, dass sich jeder wohler fühlt, immer wertvollere und qualitativ hochwertigere Beiträge zu leisten. Tja, warum soll's auch bei den Peppers anders zugehen als bei uns? Qualitativ hochwertige Beiträge gibt's hier von Stefan Fahrig und Patrick Schütz aus der SWR1 Musikredaktion. Hallo ihr zwei.
Tag, ich hätte fast Halleluja gesagt, als du das zitiert hast.
Moin auch von mir. Hi.
Und wir schauen jetzt mal zurück auf das Jahr 2006. Krieg in Afghanistan und auch der Irak kommt nicht zur Ruhe. Die Gewalt zwischen sunnitischen und schiitischen Gruppen eskaliert. Israel führt auch damals Krieg gegen die Hisbollah im Libanon. Es gibt neue Aufmerksamkeit für die Folgen des Klimawandels. Ex-Präsidentschaftskandidat Al Gore bringt das Thema mit seinem Dokumentarfilm Eine unbequeme Wahrheit weltweit ins Bewusstsein. YouTube boomt 2006 und Twitter wird gegründet. Im Kino lassen wir uns vom Fluch der Karibik in die Welt der Piraten entführen. Fluch der Karibik 2 war das. Und natürlich das Sommermärchen. 54, 74,
1990, 2006, ja, so stimmen wir alle ein. Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Bein werden wir Weltmeister sein.
Die Sportfreunde stiller träumen von der WM im eigenen Land. Tatsächlich wird am Ende Deutschland Dritter. Der Stimmung tut das keinen Abbruch. Der Sommer wird legendär, das Sommermärchen eben. Da vergisst man auch schon mal, dass bei der Vergabe der WM alles nicht so sauber zugegangen sein soll. Platz 1 der deutschen Single-Jahrescharts ist der offizielle FIFA-WM-Song Love Generation von Bob Sinclair Presents Goleo 6 featuring Gary Nesta Pine. Oder wie hieß das damals? Goleo war der Bär ohne Unterhose, ne?
Der ja, Löwe ja, ohne der Unterhose.
Löwe ohne Unterhose.
Leo, nicht ja, Gobero ja. Oder so.
Die Meilensteine sind eine Produktion von SWR 1.
Zurück zu Stadium Arcadium und den Red Hot Chili Peppers. Pat, erzähl uns die Vorgeschichte zum Album.
Ja, ich fange jetzt mal wegen der Summe der ganzen Teile mal 2 Alben vorher an bei den Red Hot Chili Peppers. Da haben, das ist hinlänglich bekannt, alle ihre Erfahrungen mit Drogen gemacht. Und ich steige mal in der letzten heftigen Drogenphase von Gitarrist John Frusciante ein. 1998, da war Frusciante aktuell mal wieder nicht Teil der Band und hatte so heftige Drogenprobleme, dass eigentlich alle von den Chili Peppers keinen Kontakt mehr zu ihm hatten, außer Bassist Flea und ein guter Freund von John Frusciante, Schauspieler Johnny Depp. Die haben sich um Frusciante gekümmert, haben Kontakt gehalten und ihm, so heißt es dann, auch so ein bisschen in dieser Ausstiegsphase begleitet. Und nach einem gemeinsamen erfolgreichen Jammen hat John Frusciante dann gesagt, okay Leute, ich bin wieder dabei. So,
und dann, aber auf den Tisch hier.
Und dann haben sie sich zusammengetan und mal eben ihr erfolgreichstes Album Californication rausgebracht. Auch Kiedis und Flea selber, die sollen ab da an Drogen frei gewesen sein. Auch Alkohol und Zigaretten sollen seitdem keine Probleme mehr gemacht haben und kein Thema mehr gewesen sein. Also, sie hatten die Band wieder zusammengebracht. Erfolgreiches Album. Erfolgreiche Welttourneen, gleich 2 an der Zahl. Dann kam By the Way, das nächste Album. Nochmal eine erfolgreiche Platte, die es in Deutschland, Österreich, Schweiz auf die 1 geschafft hat. Insgesamt über 10-mal Platin gab es dafür. Also, du hast eine Band wieder zusammen. Du hast deine Jungs wieder zusammen. Alle Mitglieder sind drogenfrei. Du hast unglaublich viele irre Konzerte gespielt. Dabei eins vor über 200.000 Leuten auf dem Roten Platz in Moskau. Du wurdest 2-mal mit Gold und Platin für deine Alben überschüttet. Was glaubt ihr, wie waren die Jungs drauf? Es ist die offensichtlichste Antwort. Den Jungs ging's verdammt gut. Die hatten.
Das beruhigt mich.
Die waren
sagen,
gesund.
Wollte ich sagen.
Die hatten Kohle.
Du hast mich ja nicht ausreden lassen. Ich wollte sagen, den Jungs ging's verdammt gut.
Das, was Stefan sagt. Den Jungs ging's auf jeden Fall verdammt gut. Also, es ging ihnen fantastisch. Und mit dieser Einstellung hieß es jetzt: Komm, wir machen ein neues Album. Eigentlich sollte es, so hat Anthony Kiedis das gesagt, ein knuffiges kleines 11-Song-Album werden. Okay, das war dann der erste Fehlschlag, das hat ja offensichtlich nicht geklappt. Die Jungs hatten nämlich einen gemeinsamen Proberaum und haben sich an diese 11 Songs gewagt, aber weil sie eben so gut drauf waren, sind dann 38 Songs bei rausgekommen und weil das Material so gut war, haben sie es nicht übers Herz gebracht, zu viel davon rauszuschmeißen und nur ein kleines Album zu machen. Also haben sie ein paar Songs rausgeschmissen und jetzt haben wir hier diesen 28-Song großen Brecher genannt Stadium Arcadium.
Stefan, warum ist Stadium Arcadium für dich ein Meilenstein?
Also ich finde es erstmal gut, dass die Jungs nicht so viele Songs rausgeschmissen haben. Die anderen Songs übrigens könnt ihr auch, gibt es mittlerweile, sind fast alle veröffentlicht, kann man auch reinhören, dann hat man alle 38 zusammen. Aber zum Meilenstein. Ich sag mal so, viele Bands, also wir haben ja diese Karriereebene in Ausschnitt gehört, haben so nach 23 Jahren eigentlich oftmals nicht mehr viel zu sagen nach so einer langen Karriere und nach so einer bewegten Karriere, wie sie die Chili Peppers hatten. Aber das hat Pat ja eben schon angedeutet. Die Chili Peppers, die hatten mit den beiden Vorgängeralben gezeigt, dass sie gerade jetzt noch was zu sagen haben. Also Californication, da haben sie sich überragend aus ihrer Bandkrise rausgespielt und dann mit By the Way völlig neue Seiten, so harmonische Seiten von sich offenbart. Ja, es hat sich gut verkauft, aber den Hardcore-Fans hat das nicht ganz so gut gefallen.
Den
aber
warst
es ist
soft.
Den warst du soft. Ja, aber es ist natürlich ein überragendes Album. Und dann kommt Stadium Arcadium. Und da schaffen sie es nochmal, die Kreativität nochmal ein Stück mehr explodieren zu lassen. Sie legen da nochmal eine Schippe drauf. Der Schaffenswille, wir haben es gehört, 38 Songs, wow, das ist enorm, was, wie motiviert.
Das hätte für 3 Alben gereicht.
Ja. Es sollte auch als 3 Alben rauskommen, aber irgendwie haben sie gesagt, ich will nicht Jahre warten als Fan, bis dann. Okay. Aber das ist eine andere Geschichte. Dieser Schaffenswille, diese Lust am Arbeiten, das war total ambitioniert. Und die Jungs waren ja, muss man auch mal sagen, Mitte 40 schon, bis auf Fushante, der war das Nesthäkchen, ich glaube 36 zu der Zeit. Und da sind andere Männer schon mal so am Anfang der Midlife-Crisis.
Ja, klar.
Nicht so die Chili Peppers. Die schaffen es irgendwie auf einzigartige Weise, und das hast du schon angedeutet, ihre komplette Karriere auf diesem Doppelalbum zu vereinen, ohne, und das finde ich das Wichtige, sich in den weiten Teilen des Albums, sage ich jetzt mal, zu kopieren. Die Vergangenheit trägt es in sich, aber es ist neu geschrieben, und natürlich haben wir hier den Geist der frühen Funk-Metal-Nummern. Ja? Wir haben diese gefühlvollen Alternative-Balladen wie Under the Bridge, den Sound haben wir, das ist alles da. Und dazu gibt's dann auch wieder diesen speziellen von By the Way, diesen kalifornischen Peppers-Pop mit diesen wunderschönen Gesangsharmonien. Mhm. Das alles wird dort vereint, und die Band zeigt sich ja so als reife Rockstars mittleren Alters. Ja, und das ist ganz, finde ich, sehr bemerkenswert für den Zeitpunkt, wo die Band sich befindet. Und als Gitarrist, klar, verzeiht mir da draußen. Heute werden auch Schlagzeuger, glaube ich, zu ihrem Recht kommen, und Bassisten.
Ja.
Aber als Gitarrist muss ich natürlich sagen, das ist ein absolutes Highlight-Album für Peppers-Gitarrist John Frusciante ist, der dann leider nach der Tour die Peppers wieder mal für 10 Jahre verlässt. Also ist es auch so eine Art Abschiedsgeschenk von ihm an die Band, an die Fans. Und Anthony Kiedis hat das mal beschrieben. Bei diesem Album dachte er sich wohl, okay, jetzt kann ich alles geben und als Gitarrist richtig glänzen. Und du hast schon erwähnt, Frank, das Songwriting.
Ja.
Also das hat sich, finde ich, noch immer brutal verändert. Also da haben wir so das Beste von allem, wie man so schön sagt, best of all Pepper Worlds, würde ich mal sagen. Ich habe doch eine schöne Beschreibung gefunden, wie ich finde, die so zeigt, dass es kein Stillstand ist. Also dass es das Beste der Peppers ist, aber ohne Stillstand. Und zwar, Stadium Arcadium könnte als Greatest Hits Sammlung einer anderen, weniger bekannten Band durchgehen.
Das ist wunderbar, der Vergleich.
Ich finde, du hast gerade zwei Sachen gesagt, die ich spannend fand. Und zwar, andere Leute haben da eine Midlife-Crisis, die haben es nicht und sie kopieren sich nicht. Und ich finde, Stadium Arcadium ist quasi, sie blicken zurück auf alles, was sie geschafft haben und feiern aber das, was sie gemacht haben, mixen das zusammen und feiern ihre Einflüsse. Sie kopieren nicht, sondern sie feiern das, was sie beeinflusst hat. Und das ist das Schöne. Das ist so positiv.
Steigen wir ins Album ein. Hier kommt der Opener. War auch die Leadsingle des Albums. Danny California.
Getting born in the state of Mississippi. Papa was a copper and a mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company?
Sie finden Kiedis Rhymes sind.
Ja.
Wie sagt man so im Englisch so schön, so cheesy. Manchmal, da kannst du einfach nur lachen.
In Alabama, she would swing a hammer.
Ja, nachher kommen noch irgendwie Bandanas.
Ja, wir kommen gleich noch dazu.
Danny California, der dritte und bis dato letzte Top-10-Hit der Peppers in den amerikanischen Charts. Immerhin in den Modern Rock Charts ist das Ding gleich auf die 1 gegangen damals. Das hat vor ihnen nur R.E.M. mit What's the Frequency, Kenneth geschafft. 2 Grammys gab es dafür obendrauf, und die Nummer zeigt, dass die Red Hot Chili Peppers so eine Art serielles Songwriting betreiben. Die Geschichte ist episch. Danny ist eine Figur, die wir schon kennen, Pat.
Serielles Songwriting, hier wird mit Fachbegriffen um sich geworfen,
das glaubst du gerne. Für die nächsten Meilensteine.
Genau, also Danny, die haben wir schon in verschiedenen Songs und Phasen der Chili Peppers kennengelernt, aber sie wird nicht immer beim Namen genannt. Also sie kommt vor in den Songs, aber nicht immer mit dem Namen. Und da sprechen wir gerade mal über 2 Alben der Chili Peppers, die ich eben schon mal kurz erwähnt habe. Zum Beispiel taucht sie im Hit Californication auf. Wir hören mal kurz rein.
Mary McGowan, be my savage to the world, be my very own constellation.
Jetzt kommt's.
The teenage bride with the baby inside getting high.
A Teenage Bride with a Baby Inside Getting High on Information. Das ist Danny. Beim Song Californication geht es dann auch so um den Traum von Kalifornien. Da, wo die Träume wahr werden. Hollywood, viel Glitzer und Glamour. Die großen Bühnen. Aber was halt eben oft nicht klappt, ist halt auch, das ist halt der Ort, wo eben genau diese Träume halt zerschellen für viele Menschen. Und darum geht es ja im Song auf dem Album Californication. Und Danny ist eben eine von diesen Personen. Aber Dannys Geschichte geht weiter. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there. Jetzt kommt sie. Danny, the girl, is singing songs to me beneath the marquee. Overload. Ist auch gemeint, dass man bevor die ganze Band einsetzt, den Song abwürgt jetzt an der Stelle. Yeah. Nee, I'd be there waiting for you. Danny, the girl, is singing songs to me. Danny ist in Kalifornien angekommen. Vielleicht hat sie so eine Art Karriere als Sängerin, aber irgendwie schlägt sie sich auf jeden Fall so durch. Sie ist auf jeden Fall eine Frau, die von dem lyrischen Ich, in diesem Fall Anthony Kiedis, angebetet wird. Mit der ist es aber alles nicht so wirklich einfach. Danny California, der Song, der klar, der Name sagt, es geht eben wieder um Danny. Und jetzt endlich, bei Album Nummer 3, lernen wir mehr über die Figur kennen, über Danny, über ihre Herkunft. Denn eigentlich kommt Danny California, wie eben erwähnt, wie viele, gar nicht aus Kalifornien, sondern... Getting born in the state of Mississippi. Papa was a copper and a mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was any. Also wir lernen Danny, bevor sie nach Kalifornien gekommen ist. Sie kommt getting born in Mississippi, also sie kommt wohl aus dem Bundesstaat Mississippi, aus ungünstigen, unsteten Familienverhältnissen, aus armen Familienverhältnissen. So scheint es, sie reist viel herum. In Alabama, she would swing a hammer. Also in Alabama war sie Sweet Louisiana. Vielleicht hat sie eine Bank ausgeraubt.
Black Bandana in Sweet Louisiana. Und bitte, schreibt mir bitte, was die Black Bandanas mit Sweet Louisiana zu tun haben. Das würde mir weiterhelfen, persönlich.
Kommen wir vielleicht nochmal wann anders drauf, aber in diesem Moment erstmal gehen wir mal die Reise von Danny nach. Also sie dann raubt sie vielleicht eine Bank aus in Indiana, North Dakota, da ist sie später dann auch noch. Also sie hat ein hartes Leben, sie kennt eigentlich nichts anderes als arm zu sein und dann kommt diese komplizierte Frau, die kämpfen kann, die vielleicht Drogen nimmt, die erfolgreich sein will, nach Kalifornien, wo sie eben dann zerbricht und vermutlich stirbt. Das lässt der Text hier vermuten. Also ich glaube, in diesem Song beerdigen wir dann Danny California, denn der Text übersetzt heißt er, wer kannte die andere Seite von dir? Da lässt der Text schon mal vermuten, vielleicht ist sie nicht mehr da, Vergangenheitsform. Es ist zu wahr, um sich von dir zu verabschieden. Klingt jetzt auch nicht nach, wir sehen uns nächste Woche wieder. Mhm. Also es klingt alles nach einem tragischen Tod, aber eben auch nach einem wilden Leben. Und wenn man das alles zusammennimmt, dann ist Danny California zum einen halt diese fiktive Person, dieses Mädchen, diese Frau, die nach dem Ruhm sucht, die ein Leben haben möchte, die einfach danach jagt. Es ist aber auch die Verbildlichung irgendwie so ein bisschen dieses gescheiterten amerikanischen Traums. Ne? Die harte Realität, die trifft in der Traumfabrik Los Angeles auf die Realität eben und darüber hinaus soll Danny California auch noch die Summe der Frauen sein, die eine Rolle im Leben von Anthony Kiedis gespielt haben.
Das ist wahrlich episch dann.
Ach, richtig.
Unglaublich.
Halleluja.
Dass die Nummer gleich so hoch gechartet hat, liegt vielleicht auch an der außergewöhnlichen Promotion, die der Titel erfahren hat. Zum Beispiel in Houston. Der Kollege Don Jensen von dortigen Sender KDBZ FM hat die Nummer in seiner Radioshow am 3. April 3 Stunden lang in Dauerschleife gespielt. Sollte mal hier jemand machen. Vielleicht, weil das Album da noch nicht draußen war oder weil der Song so geil ist, Stefan.
Weil der Song so geil ist, natürlich. Ich steig mal ein mit einer Plattenkritik, die hat mir gut gefallen. Der Song beginnt damit, dass die Chili Peppers ihren typischen lässigen weißen Sound wieder aufwärmen, während Frontman Anthony Kiedis halbherzigen Slapper-Rap über einen lässigen Beat rappt. Doch dann lässt Gitarrenvirtuose John Frusciante seine wuchtigen Riffs hin. Kiedis beginnt tatsächlich den elegischen Refrain zu singen. Die goldenen Harmonien der Bridge setzen ein. Und am Ende ist man überwältigt. wie großartig das Ganze doch klingt.
Ich finde das sehr schön. Ja. Hören wir einfach mal rein. Es geht los mit Trumps, dem Groove, der wohl am Anfang auch im Studio dastand. Also diese Inspiration, dieser Wu-Tang Clan, 36 Chambers hieß das Album von Wu-Tang Clan, das immer wieder genannt wird als Inspirationsquelle, auch für diesen Groove. Und damit startet der Song und wir hören einfach mal rein. John Frusciante strummt ein paar Harmonien dazu. Hören wir mal so. Und dann folgt diese Harmonien als Arpeggio, so ein bisschen im Hendrix-Style. Also ein bisschen Wawa dazu. Ja. Ich nenne das jetzt mal Riff Nummer 2. Ja? Und mit dieser Technik spielt er auf der Platte auch noch einen anderen Song. Also ich glaube ja, er hätte vielleicht den Song mit diesem Riff begonnen, aber er hatte ja schon einen anderen Song dafür vorgesehen und der heißt Snow. Bisschen schneller, also da arbeite ich heute noch dran auf der Gitarre. Das ist einfach ein sehr, sehr schnell. Schönes Ding. Ja. Aber wir gehen jetzt mal zum Chorus. Er drückt aufs Verzerrerpedal. Sein Boss Turbo Distortion lässt es einfach mal krachen. Das rockt und dann kommt was sehr Schönes. Dann setzt er mit so einem Doppelstop-Bending ein. Also zwei Saiten werden gleichzeitig gezogen. Und da sage ich gerne dazu die orchestrale Gitarre. Weil es so eine Fläche hat, so ein bisschen wie so ein Orchester, so ein Streicherorchester. Und an dieser Stelle mal ein Wort zum Sound von Frusciante, weil der macht sich echt Mühe bei dem Album. Ich habe mal nachgeguckt, seine Effektboards im Laufe seiner Karriere. Das fing an, das war so ein Holzbrett, da war ein Verzerrer drauf und ein Wawa. Dann kam noch ein Delay dazu. Und zu Zeiten der Stadium Acadium Tour ist das voll mit Gerät. Ja. Voll mit Gerät. Und die meisten Geräte gehören der Firma Moog.
Da musst du, wie ein Sportler, musst du da deine Bewegungsabläufe trainieren, dass du immer auf dem Absprung bist.
Absolut. Also das entwickelt sich so. Die meisten Effektgeräte stammen von der Firma Moog. Also Moog, wir kennen den ja als Tasten-Ding. Und zwar war das der Moog Murph. Und aus der sehr witzigen Moog-Fuger-Serie. Also, die Serie klingt so, wie die Effekte sind.
Wie Kaffeeersatz.
Moog-Fuger MF-101. Das war sein Gerät. Das ist ein richtiges Ding, so 20 auf 25 Zentimeter, das sind für verschiedene Soundfilter kannst du einstellen. Das kann auch die Band so ein paar kleine Sequenzen abspielen. Und ich würde sagen, hören wir den Teil nochmal rein. Und hört mal auf den Hintergrund. Da pluppert sowas so. Ja, da hört man so eine pluppernde Gitarre, so ein bisschen Wawa-Sound auch. Kennt ihr alle Wawa? Wenn die Höhen und Tiefen permanent verändert werden. Also auf der Bühne hat er nur mit den Effektgeräten gearbeitet. Ja. Aber da hat er natürlich das Audiosignal noch durch so einen modularen Synthesizer geschickt. Und da läuft er durch Filter und das klingt dann das halt wie ein Wawa, obwohl es kein ist. Aber der Effekt ist wesentlich komplexer als so ein Wawa-Pedal. Das hat so ein ganz bestimmtes Pulsieren einfach. Da hat er lang dran gearbeitet an diesem Sound. Und überhaupt alle Sounds auf dieser Platte hat er lang dran gearbeitet, sich echt bemüht, die tolle Stereo-Bild auch hergestellt. Auch sehr bewusst Instrumente links und rechts nochmal gedoppelt, so oldschool-mäßig, aber mit verschiedenen Effekten belegt und das macht diesen Sound auf. Und
der Pat meldet sich die ganze Zeit.
Dazu nur, weil du es gerade gesagt hast mit Stereo-Effekten, also das ist auch wirklich ein Album, was sich wirklich lohnt, sich das mit Kopfhörern reinzuziehen, weil eben Frusciante, wie du sagst, einfach sehr viel mit Panning, mit links, rechts, mit Stereo spielt. Also das als Empfehlung, wenn man sich die Platte danach nochmal anhört, gerne mit Kopfhörern, weil das ist nochmal ein anderer Effekt.
Hört man auch, wenn man sich die Lautsprecher zu Hause richtig hinstellt.
Aber ja, natürlich. Wir gehen weiter. wir gehen in den zweiten Chorus, weil da haben wir die verzerrte Gitarre und er mischt jetzt diese Orchestral, also ich nenne es orchestrale Gitarre dazu. Hört oben drüber den Sound, den wir gehört haben. Also es wird nochmal breiter, es wird nochmal fetter, es steigert sich nach hinten raus. Und das eben schön, wie wir es besprochen haben, ist das im Stereo-Bild nachher verteilt, das klingt wahnsinnig fett. Ja. Und dann kommt das Solo. So. Und das habe ich bewusst mal ausgespart, weil wir kommen jetzt mit dem Solo auch zu einem Thema. Ich möchte überschreiben mit lieber gut abgeschaut als selbst erfunden. Ja, das Gitarrenpattern am Anfang zum Beispiel, was wir gehört haben, das finden wir so rhythmisch ähnlich bei Sweet Home Alabama schon mal. Nur glaube ich nicht, dass die Chili Peppers und auch schon gar nicht der Wu-Tang Clan, auf den sie sich beziehen, von Lynyrd Skynyrd beeinflusst waren. Aber es ist wirklich fast identisch bei Tom Petty's Song Mary Jane's Last Dance. Hier zuerst die Peppers. Und jetzt Tom Petty. Das ist langsamer, aber es ist auch, glaube ich, in anderen Tonart, aber es ist das Original-Riff. Ja. So, jetzt können natürlich, wer böse sein will, sagt, okay, wer hat den Song bei Tom Petty damals produziert? Oh Wunder, es war Rick Rubin, der den Song geschrieben hat, aber angeblich hat Anthony
Kiedis... Der den Song produziert hat.
Ja. Aber angeblich hat Anthony Kiedis von der Nummer gar nicht so richtig was gewusst. Also, denkt euch euren Teil. Ich finde es ja auch nicht schlimm, wenn man sich inspirieren lässt von fantastischen Künstlern, wie Tom Petty es ist, und so einen tollen Song draus macht.
Und Tom Petty fand es auch nicht schlimm. Er hat gesagt, wenn ihr keine größeren Probleme habt in der Welt, als über Songs zu schreiben, wo Pop-Songs doch immer auf den gleichen Harmonien beruhen.
Genau, das ist vor allem so eine Akkordfolge, was es ja ist. Ich meine, da gibt es ja 100.000. Es gibt ja, wenn du dir die klassischen Akkordfolgen nimmst, da kannst du ja einfach 100 Songs, da kannst du 30% der Beatles mit nachspielen und dann noch 2000% aller Pop-Songs im Grunde genommen.
Ja, also, aber hier sind wir sehr dicht dran.
Ja, das stimmt.
Und Punkt zwei, wir sind nicht nur musikalisch dicht dran, sondern wir sind auch textlich enorm dicht dran. Also sehr auf komische Weise ist das Ganze miteinander verzwirbelt. Tom startet seinen Text ja mit She grew up in an Indiana town.
Ja.
So. Indiana, ich will es nur mal erwähnen, taucht später auch bei Anthony Kiedis auf, zum Beispiel bei Robbing on a Bank in the State of Indiana. Also auch den Staat benutzt auch Anthony Kiedis. Tut aber jetzt nichts zur Sache. So. Kiedis steigt in die erste Zeile an mit einem Begriff Getting Born. Ich habe es auch noch mal gegoogelt und geschaut. Das ist ein Begriff, den es zwar gibt im Englischen, der aber sehr selten benutzt wird. Gut, Bob Dylan hat ihn benutzt auf seinem Subterranean Homesick Blues. Da gibt es Get Born auch als Phrase. Aber es ist trotzdem nicht so oft verwendet. Und jetzt stelle ich meine steile These auf.
Haus raus.
Ich glaube ja persönlich, dass Kiedis lieber schreiben wollte, she grew up in the state of Mississippi, weil es schön ist, aber dann hätte er dieselbe Zeile gehabt wie Tom Petty. Und ich glaube, da musste er sich dann irgendwas Neues ausdenken und kam auf dieses Getting Born.
Ich würde das nicht als unmöglich.
Nur eine Vermutung. Also denkt drüber nach, hört sich auf, lasst es euch setzen. Ja? Wir gehen zu was an, weil endlich kommt das Solo, das ich euch schon die ganze Zeit versprochen habe. Und wir wissen, Frusciante ist großer Hendrix-Fan. Er ist Hendrix-Schüler. Er lässt sich inspirieren. Ja. Das ist ein ganz großes Vorbild.
So könnte man das auch bei Tom Petty sagen.
Und er entwickelt das auch für sich in seiner Spielweise weiter. Also diese Hendrix-Spielweise. Das ist ganz, ganz toll. Aber sein einziges Solo erinnert doch sehr stark an Hendrix Purple Haze. Hören wir mal rein. Erst John.
Sound.
Und jetzt? Ja, ich meine, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber das macht jeder Gitarrist. Ja. Also ich habe auch Solos, wo ich diese Phrase benutze.
Ich finde, es ist nah dran, aber es hat eine ganz andere Stimmung irgendwie. Aber ich weiß, was du meinst.
Nein,
voll nah
das
dran.
Hat er im Kopf. Das ist sein Standardrepertoire. Der kennt alle Jimi Hendrix Songs auswendig, Note für Note. Und wie gesagt, dann es ist rhythmisch ganz anders gesetzt. Ja. Es hat nachher so einen synkopischen zweiten Teil. Aber einfach mal reinzuhören, was ich tut in dem Song, weil es gibt noch eine andere Sache, das ist so ein kleines Schmankerl, das ich hier nicht vorenthalten möchte, auch unwahrscheinlich, aber komm, ich sag's. Kiedis bedient sich beim Gesang bei einer Gitarrenlinie von Rage Against the Machine. So, jetzt sag ich's, nämlich People of the Sun, erschien 10 Jahre vorher und wir hören erstmal Anthony Kiedis, dann hören wir Rage Against the Machine und dann hören wir beides zusammen. She's a runner, rebel.
Come on.
Alright.
So, das war's. Wow, Stefan, vielen Dank. Ich hatte es eingangs ja schon erwähnt, Sandy McCadium ist eine Werkschau dessen, was den Sound und das Songwriting der Red Hot Chili Peppers über die Jahre ausgemacht hat. Ein wichtiger Punkt zum Verständnis des Albums, und da kommt jetzt auch das Video ins Spiel, Pat.
Genau, also das, was sie da machen in diesem Song, ist ja im Grunde genommen kein Clown. Sie legen es ja sehr, sehr offen, woher sie sich bedienen, weil das hören, das sehen wir eben im Video, denn das Musikvideo ist wirklich eine Verbeugung vor all den Genres und vor auch bestimmten Künstlern, die Chili Peppers geprägt haben. Also im Video sehen wir zum Beispiel im Grunde genommen eigentlich nur die Band selber, die auf einer Bühne performt. Eigentlich. Logischerweise, da kommt noch viel mehr. Aber eben halt, die Band ist immer wieder in verschiedenen Outfits gekleidet, in verschiedenen musikalischen Epochen, alles, was sie begleitet hat. Wir sehen sie mal verkleidet als Elvis, die Haartolle von Anthony Kiedis, die ist da schon ziemlich eindeutig. Genauso wie auch die Tanzmoves, die er macht. Dann sehen wir noch die Beatles, sorry Stefan, wir mussten sie erwähnen in diesem Fall. Die Beatles mit Afro- und psychedelischen Videoeffekten, ist klar, ist Jimi Hendrix, wir haben gerade drüber gesprochen, sehr klar zu erkennen, sehr, sehr viel Plüsch, Sternensonnenbrille sehe ich da auch, Funk-Legende Bootsy Collins, natürlich am Bass, in diesem Fall repräsentiert von Flea. Dann kommt noch ein Raumschiff runter, Reminiszenz an Parliament, Funkadelic und George Clinton. Wir sehen Flea in einem sehr, sehr Bowie-esken Outfit. Es gibt Punk-Szenen, wo die Johnny Rotten und Sid Vicious von den Sex Pistols sehr stark zu erkennen sind. Van Halen sind auch mit dabei, das erkennen wir zum einen am extrovertierten Gesichtsausdruck, den Kiedis da auflegt, und zum anderen natürlich an der Gitarre, die deutlich erkennbar gestylt ist, wie die Frankenstrut von Eddie Van Halen. Nirvana ist mit dabei. Mhm. Wir sehen diese Wolljacke, die Frusciante da anhat. Es gibt natürlich noch viel mehr und viel, viel mehr zu entdecken. Also das Video kann man sich noch ein paar Male angucken.
Das ist gigantisch, ja.
Und jedes Mal entdeckt man noch irgendwas Neues. Aber am Ende des Videos, und da sind wir dabei, sie feiern alle Einflüsse, die sie geprägt haben und die sie zu denen gemacht haben, die sie sind. Denn am Ende in dem Musikvideo stehen sie als sie selbst auf der Bühne mit eben diesen Einflüssen. Und sie verbeugen sich vor ganz vielen Dingen, die sie mögen, die sie beeinflusst haben. Und das hören wir halt eben nicht nur, wie Stefan es gerade eben jetzt sehr eindrücklich erzählt hat, sondern wir sehen es eben auch im Video. Und das Video packen wir euch natürlich in die Shownotes.
Mhm. Pat, der Sound von Stadium Arcadium wäre undenkbar. Stefan hat es schon erwähnt, ohne den Anteil von Produzent Rick Rubin. Der hat auch den Sound von Californication gemacht und überhaupt ziemlich viele Peppers-Alben, ne?
Ja, also ich rede ja grundsätzlich sehr oft und sehr, sehr gerne über Rick Rubin, weil ich wirklich da Fanboy bin. Aber deshalb, ich versuche mich mal in diesem Fall so ein bisschen kurz zu halten. Was ist die Magie an Rick Rubin? Was macht diesen Typen eben so genial, dass so viele Künstler über alle Genres hinweg mit ihm arbeiten möchten? Der macht Metal mit Slayer, genauso wie er Hip-Hop macht und alles andere. Also, der Mann kann nicht wirklich ein Tonstudio bedienen. Der kann auch wirklich mehr schlecht als recht Gitarre spielen, sagt er auch selber. Also warum wollen die Größten der Großen mit ihm arbeiten? Weil er es eben schafft, den Künstlern und Bands den Weg frei zu räumen und vor allem oben im Kopf. Also alles Dinge, die du vielleicht im Kopf hast, die dir aber eigentlich die Sicht auf das, was du kannst, was du machen solltest, versperren. Also alles Überflüssige muss weg, damit der Künstler selbst so den eigenen Kern so ein bisschen erkennen kann. Zum einen in der Produktion soll alles Überflüssige raus, als auch eben beim Entstehungsprozess. Kleiner Funfact dabei, die ersten Platten, die Rick Rubin produziert hat, da stand nicht drauf produced bei Rick Rubin, sondern reduced bei Rick Rubin. Alles, was überflüssig, weg. In allen Belangen. Übrigens auch in dem Tonstudio, wo er arbeitet, in den Shangri-La-Studios. Alle Wände sind weiß gestrichen. Nichts soll ablenken, sondern die Kreativität selber aus sich fördern. So, was ist der Kern der Red Hot Chili Peppers? Das klingt total banal, aber die Chili Peppers, das ist eine Band. Hm. Das ist einfach eine Band. Die gehören zusammen, die brauchen sich selbst, um Musik zu machen. Das hat Rick Rubin auch in einem Interview mal erzählt. Bei anderen Bands gibt es beim Entstehungsprozess so 1000 verschiedene Riffs, wo man dann irgendwie versucht, Riff A mit Riff 73 zusammenzukleistern, um am Ende einen Song rauszumachen. Das ist bei den Chili Peppers nicht das Ding, weil die sind eine Band. Da kommt einer mit einem Riff an und alle anderen gemeinsam machen einen Song draus. Bis dieser neue Song entstanden ist, machen sie gemeinsam daran rum. Und wie gut das funktioniert hat bei den Chili Peppers, das sehen wir bei Stadium Arcadium. Die wollten 11 Songs machen und haben 38 gemacht. Also das Ziel, das Rick Rubin da fokussiert hat, war, dass sich alles für die Jungs total natürlich nach einem Bandleben anfühlen sollte.
Und das hat Toningenieur Ryan Hewitt, der an der Platte mitgearbeitet hat, gesagt. Und genau das haben die Jungs halt gebraucht, eben für diese Natürlichkeit. Alles Überflüssige weg. Ihr seid eine Band, ihr seid vier Kumpels, macht Musik.
Mhm.
Es gab auch keine Tricksereien, im Tonstudio soll es nicht gegeben haben. Alles soll, Zitat, aus den Fingern der Jungs kommen. Die haben ja auch mit Bandmaschinen aufgezeichnet. Mhm. Und wenn du dann eine Band dahin bringst, dass du sie dahin bekommst, dass du das aus ihnen rausbekommst, dieses Material, dann bist du wirklich einer der größten Produzenten der letzten Dekaden und du musst keinen Fader umlegen, keinen Kippschalter, kein gar nichts. Du musst kein Pult bedienen können, nichts. So, aber jetzt genug Lobeshymnen für den Moment auf Rick Rubin. Wer mehr über dieses Genie erfahren möchte, ich habe einen ganz tollen Buchtipp, packe ich euch mit in die Shownotes. Übrigens, die letzten, das war das fünfte Album in Folge, was Rick Rubin produziert hat von den Chili Peppers. Und das erste Album, was er produziert hat, das war Blood Sugar Sex Magic, 91. Das war das erste Album, mit dem sie international erfolgreich geworden sind. Also warum hätten sie auch zu jemand anderem gehen sollen? Denn vieles von ihrem Erfolg haben sie eben Rick Rubin zu verdanken.
Gut, aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin bei Rick Rubin immer total hin und her gerissen. Einerseits diese ikonischen Aufnahmen, die Peppers-Alben und dann fast alles, was zwischen 85 und heute Rang und Namen hatte, von Public Enemy, Rage Against the Machine, Metallica, Eminem bis zu Neil Diamond oder den legendären Johnny Cash American Recordings. Und oft, vor allem bei den Peppers-Alben, ist der Sound komprimiert bis an den Rand des Clippings, also des Verzerrens, vor allem in den Höhen und zum Beispiel bei Californication auch darüber hinaus. Und auch hier auf dem Album hört man es manchmal kratzen. Mit diesem Loudness War genannten Konzept komme ich überhaupt nicht klar. Auch Stadium Acadium ist über die Maßen komprimiert, was sich zwar laut und kraftvoll anhört, aber auf Kosten der Dynamik geht. Kurz gesagt, leise wird laut. Und ich habe es jetzt wieder beim Durchhören von dem Album gehört. Ich habe mich gefragt, warum bist du eigentlich so angestrengt bei so geiler Musik? Nach drei Songs muss ich eine Pause machen.
Ich finde ja, dass Rick Rubin, ja, ist ein Genie schon. Also bin ich bei ihm. Aber man muss ihn auch wollen, also in der Art, wie er arbeitet. In der Regel war er der Ausputzer. Das heißt, wenn Bands am Ende waren und einen neuen Sound gesucht haben, dann kam Rick Rubin, weil sein Sound ist wahnsinnig reduziert. Er ist wahnsinnig intim auch. Denk an die Johnny Cash-Scheiben. Das ist, als würde auch hier bei diesem Album, wenn du die Balladen hast, meinst du, die Band sitzt bei dir im Wohnzimmer. Was natürlich auch durch diese ganze Lautnisgeschichte erzeugt wird. Du hast sehr...
Ich finde, das klingt unnatürlich.
Ja, sie sind aber teilweise bei den Vocals, bei den Gesangsaufnahmen sehr nah am Mikro. Mhm. Das zieht er nachher sehr hoch durch die Komprimierung. Dadurch hast du diesen warmen, als würden sie dir ins Ohr flüstern Sound. Auch die Akustikgitarren sind so aufgenommen. Ich finde es auf dem Album gut. Mhm. Ja, ich kann es nachvollziehen, wenn du sagst, es ist so nicht mein Hörerlebnis, das ich normalerweise habe. Aber das ist nun mal das, was die Leute wollten, wenn sie gesagt haben, bitte Rick, wir möchten einen neuen Sound. Und dann wussten sie, was Rick tut. Und so klingen sie. Und es hat sich dann etabliert, dass der Rick Rubin Sound ist nun mal zu einem Maßstab geworden in der Musikbranche, weil er eben auch Erfolg hat, was nicht unbedingt immer heißt, dass es jedem gefallen muss. Mhm. Und dann bist du halt zu Rick Rubin gegangen. Und der hat es geschafft, mit dieser meditativen Art die Leute so zusammenzuführen. Ich meine, man sieht ihn ja auf den meisten Bildern immer auf der Couch schlafend, also weiß gar nicht, wann er gearbeitet hat, immer barfuß da mit Shorts.
Seine Vibrations.
Bart bis auf die Erde, Shorts, immer nackte Füße, läuft durchs Stadion. Also, der hat da auch so ein Image sich geschaffen, des Gurus, des Produzentengurus. Ja. Mich stört es ehrlich gesagt nicht auf dem Album, weil ich finde, die Snares und der Bass, die müssen richtig knallen bei den Songs. Und das tun sie auf dem Album.
Ich bin so ein bisschen, ich verstehe deinen Punkt. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten, weil für mich Rick Rubin auch Teil der Kunst ist irgendwie, weil er halt eben diese Dinge schafft auf seine Art und Weise. Für mich sind diese, vor allem bei diesen leisen Parts, wenn wir zum Beispiel nachher bei Snow reinhören, diese Gitarre von Frusciante, das Gezupfte, das ist keine Distortion, die dran ist, das ist dann das Clipping, das ist dann dieses Übersteuern. Ja, das kann stören. Er hat viele Sachen produziert, die sehr, sehr rockig sind, die sehr diesen Knall brauchen, dabei stört es mich überhaupt nicht. Bei manchen Sachen ist es ein Stilfaktor, wenn wir an die American Recordings denken und Johnny Cash über Hurt singt, wie viel Schmerz er fühlt, dann ist das ein künstlerisches Stilmittel, dass es da auch eine Akustikgitarre übersteuert und auch ein Klavier, da finde ich es cool. Manchmal kann es klippen, das ist dann drüber. Man mag diesen Sound vielleicht. Bei manchen Rock- und Hip-Hop-Sachen brauchst du ihn auch, damit der richtig schiebt. Aber es ist auch so ein bisschen so ein Personality-Ding, habe ich das Gefühl, von Rick Rubin. Denn eine Sache, die Rick Rubin irgendwann in der Doku mal erzählt hat oder ich gelesen habe, warum macht er alle Musikgenres? Weil Rick Rubin alles liebt, was extrem ist. Deshalb macht er Hip-Hop oder hat Gangster-Rap gemacht. Mhm. Er war bei den Anfängen der Hip-Hop-Szene mit dabei, bei Run-DMC, bei den Beastie Boys.
Er hatte das berühmteste Hip-Hop-Label. Ja.
Genau, mit Def Jam.
Mit Def Jam.
Und dann hat er halt eben aber auch noch Metal-Bands produziert, wie Slayer, die zumindest in den 80ern das härteste Musikding gab, was du auf diesem fucking Planeten bekommen konntest. Also, Rick Rubin liebt es extrem. In allen Sachen. Und das ist für mich auch eine Form von diesem Extrem, was dann bei ihm durchscheint. Das muss man nicht immer mögen. Ich kann das verstehen, wenn man es nicht mag. Mhm. Aber es ist auch Teil seiner Handschrift.
Okay, so. Nach der heißen Diskussion brauchen wir jetzt erstmal eine kleine Abkühlung im Schnee. Aber Vorsicht, wer glaubt, dass Snow von Schnee im meteorologischen Sinne handelt, der glaubt auch an den Weihnachtsmann. Hier kommt Snow. Ach so, heißt ja auch Snow. Hey ho!
Come to decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, yo, listen what I say, yo. I got your hey,
Snow. In Klammern, Heyo, war in Deutschland der erfolgreichste Pepper-Song überhaupt, Platz 5 in den Single-Charts. Es geht um Drogen und um den Versuch, davon loszukommen. Ein Thema, das sich durch die Geschichte der Peppers und Anthony Kiedis zieht, Stefan.
Ja, erstmal klarstellen, das heißt nicht Hey-Ho. Ja, das heißt Hey-Yo, listen what I say-Ho.
Sein Wort. Aber der Gag war doch, war's doch mehr. Also, jetzt mal ehrlich.
Ja, ich wollte es ja auch nur in eine andere Richtung bringen. Ja, klar. Ich fange aber ganz kurz bei der Geschichte, ganz kurz den musikalischen Teil abhandeln. Da ist natürlich wieder Frusciante ganz vorne. Der kam mit diesem Riff, was wir am Anfang hören, ins Studio. Und natürlich wieder inspiriert von seinem Lieblingsgitarristen Jimi Hendrix, weil es ist von der Chordsequenz so ein typischer Hendrix-Song, auch mit diesem Hammer-On und Pull-Off, das heißt, man schlägt mit dem Finger auf die Seite, zieht sie ganz schnell wieder ab, hat man einen Haufen Arbeit dabei, wenn man den Song spielen will.
Und ihn durchhalten möchte.
Und ja. Durchhalten möchte. Zum Glück, am Ende des Songs hört er damit auf und tut nur ein bisschen rumschroppen. Musikalisch hat das dann auch, so hat es auch Anthony Kiedis und auch die anderen in der Band beschrieben, so eine Wahnsinnsaufgabe an die Band gestellt. Was machen wir mit diesem komischen Gitarrenriff da, das so schnell so vor sich hinperlt? Wie bekommen wir das irgendwie in den Bass, Schlagzeug und natürlich, wie kriegen wir noch Vocals hinterher drüber? Das war wohl ein größeres Problem, mit dem sie sich auseinandergesetzt haben. Aber was auch und wieder unter der Anleitung von Rick Rubin dazu geführt hat, dass sie da so ein Bandding draus gemacht haben. Also jeder durfte da seine eigenen Vorschläge mit einbringen. Und so haben sie es nachher als Bandprojekt zu einem Song gemacht. Kiedis hat das mal so beschrieben, der Gitarrenpart ist sehr komplex, aber gleichzeitig rhythmisch sehr ansprechend. Daraus hat sich einer der epischen, richtig mitreißenden Jams auf dem Album entwickelt. Also wieder so ein Song, Rubin kommt, ist so der Kleber, zeigt den Jungs, pass auf, was in euch steckt, das schafft ihr ja, alles gut. Und dann bringen sie das so zusammen. Der Bass ist sehr simpel, wenn man Flea kennt, wie er normalerweise rumspielt. Sehr grundtonorientiert. Ja, mehr kannst du nicht machen, wenn du eine Gitarre da vorne so abschruppen hast. Inhaltlich geht es, Snow, klar, geht es natürlich um Drogen, weiße Drogen, Heroin, Kokain. Und das waren ja auch lange Zeit so die klassischen Band-Drogen. Also John Frusciante wäre ja in den 90ern fast dran gestorben. Die Band ist ja auch an den Drogen phasenweise gescheitert, musste sich immer wieder neu erfinden. Und die erste Zeile macht das auch klar. Ich kam zu dem Schluss, dass die Dinge, die ich ausprobiert habe, nur dazu dienten, mich zu berauschen. Also mehr Droge geht es nicht. Obwohl hier natürlich auch der Lebensstil gemeint ist. Auch Kiedis natürlich immer wieder, wir hatten es vorhin schon mal, über seine Frauen nachdenkt, den Umgang mit seinen Frauen. Wie berauschend war das? Was waren das für Phasen? Das ist da auch mit drin. Und es ist insofern natürlich ein Song über das wiederholte Scheitern, sein Leben neu gestalten zu wollen, das immer wieder aufstehen, sich von diesen verschiedenen Aspekten des Lebens zu erholen, ob es Drogen sind, ob es das rauschende Leben in Kalifornien ist, in Hollywood und dann natürlich, um das zu schaffen, alte Denkweisen loszuwerden. Und dafür muss man natürlich, wenn man das will, wenn man diese weiße Leinwand des Lebens haben will, die man neu bemalen möchte, muss man natürlich die Vergangenheit loslassen. Und hier ist dann Snow doch eine Metapher für Schnee. Also wie wir es kennen. Also, weil der Schnee bedeckt die alten Spuren, also er macht sie unsichtbar, er bedeckt die Vergangenheit, das, was war, also die Spuren, in denen du gewandert bist, die sind nicht mehr zu sehen. Also das
du
ist natürlich
eine neue Spur hinterlassen.
Ja, das ist natürlich sinnbildlich für dieses, für den der Versuch, ständig das Leben neu zu starten.
Der Song ist um dieses wahnsinnig schnelle und raumgreifende Picking von John Frusciante aufgebaut. Wir hatten es, Stefan hat schon davon erzählt, gar nicht so leicht, das Ganze am Ende dann so locker und flockig klingen zu lassen, wenn die Gitarre schon so vorliegt.
Ja, und da sind wir wieder dabei, dass es ist eine Band. Die schaffen das zusammen. Die spielen alle immer songdienlich. Die geben dem Song das, was er braucht. Und wenn du einen Riff hast wie das von Frusciante, dieses mit diesem relativ schnellen Picking, was vielleicht, es ist schnell, aber ich finde es jetzt nicht so dramatisch hektisch. Was braucht der Song dann? Genau, er braucht an anderen Stellen Ruhe, wo du Ruhe reinbringst. Das macht Flea hier, indem er diese einfachen Basslines spielt, dieses Bom, 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 Bom. Der springt nur von Grundton zu Grundton, gibt so ein leichtes Ding dazwischen, so zwei, drei Verbindungstöne. Und was machen die Drums? Die geben den lockeren Backbeat. Das ist einfach nur Bom, Tschak, Bom, Bom. Also da passiert auch nicht viel. Ja. Das wird durch leichte Spielereien, ich gehe später nochmal drauf ein, ein bisschen aufgefüllt, aber eigentlich macht er da nicht viel. Alle nehmen sich zurück, damit dieses Riff sozusagen glänzen kann. Auch Anthony Kiedis, der macht keine Hektik in seiner Stimme. Oft rappt er sehr schnell. Was macht er hier? Snow, hey, yo, du hast es gerade gesagt. Das ist im Grunde genommen ein Wort. Der bildet lange, sanfte Linien darunter. Das ist alles sehr, sehr geradlinig. Also es passiert bei der Gitarre viel, sonst werden wir aber sehr, sehr weich gebettet. Wir können da sehr, sehr uns reinfallen lassen. Der Song überfordert nicht. Das meine ich. Es ist ein anstrengendes Picking, aber es überfordert nicht. Hinten raus steigert sich das ganze Ding, entwickelt sich, aber straight. Es gibt keine zu krassen Rhythmen, die einen überfordern können, auch wenn die Gitarre später kommt. Es sind einfache Rhythmen, die da gespielt werden und deshalb kann man dem ganzen Song super folgen. Das macht Spaß. John Frusciante spielt auch noch ein Mellotron, das quasi das, was so klingt wie so ein Synthesizer unten drunter. Das gibt uns nochmal ein Bett. Wir werden sehr, sehr weich gebettet. Wir müssen eigentlich nur dieses schnelle Gitarrenriff aushalten und der Rest ist ganz organisch, ganz weich.
Mhm. Ich wollte bei Danny California schon das Mellotron erwähnen, dachte aber, dass wir da vielleicht ins B-Wort rutschen. Und jetzt haben wir das Mellotron ohne B-Wort erwähnt.
Ja, das muss ja jetzt nicht sein. Es gibt ja viele Instrumente, die zuerst eingesetzt. Stadium Arcadium, ich habe im Intro den Titelsong angespielt. Was hat es mit dem Albumtitel auf sich? Das Stadion ist klar, der Sehnsuchtsort für alle Liebhaber des Stadionrock, die Event-Location für echte Superstars. Aber was ist Arcadium? Es gab schon mal in den 60ern eine Psychedelic Rock Band, die so hieß. Bei den Peppers ist es wohl eher ein imaginärer Ort, angelehnt an die Arkadien, einem antiken griechischen Sehnsuchtsort, der für paradiesische Harmonie und Naturverbundenheit steht. Ich habe mal geschaut, auf Facebook schreiben Flea und Kiddies: Ich hoffe, dass es für jeden etwas anderes bedeutet, aber für mich vermittelt der Refrain des Songs Stadium Arcadium das Gefühl, mit einer großen Gruppe von Menschen in der Wildnis zu sein, ein riesiges Licht zu erzeugen, Musik zu spielen und die Liebe wiederzuspiegeln, die zwischen uns und ihnen herrscht. Ich glaube, wir sind uns bewusst, dass wir alle Träger von etwas sind, das viel größer ist als wir selbst. Und wir wissen auch, dass es an uns liegt, die Vorarbeit zu leisten, um in die Lage zu kommen, all diese Energie, die um uns herum fliegt, zu empfangen. Spiritualität kann ein ziemlich vager Begriff sein, aber jeder von uns ist auf seine eigene Weise daran interessiert, über das hinauszuschauen, was direkt vor unseren Augen liegt. Somit wäre das philosophische Konzept des Albums klar, auch die Bezeichnung Jupiter und Mars leuchtet so ein. Und ich habe mal unseren hauseigenen Chatbot gefragt, was er dazu sagt. Und der sagt, die beiden Planeten Jupiter und Mars spiegeln die thematische und musikalische Spannweite von Stadium Arcadium wider. Jupiter steht für die majestätische Größe und die Erhabenheit des Albums, während Mars die rohe Energie, Leidenschaft und den Kampfgeist der Musik repräsentiert. Die Wahl dieser Namen unterstreicht die ambitionierte Note des Doppelalbums und verleiht ihm eine mythologische und kosmische Tiefe. Hätte das von einer von euch besser sagen können als unser SWR-Chatbot?
Ich weiß nicht, ob ich so hätte formulieren wollen. Also.
Ja, das haben wir doch. Also es ist vielleicht ein bisschen geschwollen, aber es trifft zu. Unsere menschliche Spiritualität mit dem Universum eins sein, die Spannung zwischen Mars und Jupiter, all das vermittelt sich aber nur zum Teil über das Albumcover, finde ich jedenfalls. Wie siehst du das, Stefan?
Ja gut, Planeten haben wir da, die rumschweben. Ja. Es gibt auch ein Universum, wir sehen Sterne blitzen und haben da diese gelbe, große die Blockschrift.
Hat mich immer etwas verstört.
Und erst im Nachhinein merkt man, dass auch Red Hot Chili Peppers draufsteht. Das ist ja so. Erst sieht man nur Stadium Arcadium und dann, ja, es war auch anders gedacht. Also der Cover-Designer Storm Torgerson, den kennen wir von vielen, vielen, vielen Covern. Der war beauftragt worden, ein Cover zu entwerfen. Also der Mann hat Pink Floyds Dark Side of the Moon mitgemacht, Wish You Were Here, Peter Gabriel, Led Zeppelin, House of Hollis, dieses umstrittene Cover, wo die blonden, nackten Mädchen da den Felsen hochklettern. 10cc, Scorpions, Yes, Genesis, Lamb Lies, Down on Broadway. Ikonische Cover. Also der Mann hatte eine Expertise, möchte ich mal sagen. Mhm. Und Torgerson, der hatte 3 Jahre vorher, muss man sagen, einen Schlaganfall erlitten, aber seine Arbeit war da nicht eingeschränkt. Und so hat er mindestens 3 Cover-Vorschläge noch überliefert, die er angeboten hat. Das war einmal so ein Cover. Das ist das Witzigste, finde ich. Da sieht man vor blauem Himmel so einen Apfelkrutzen, also so einen abgenagten Riesenapfelkrutzen da stehen und eine ganz kleine Person, die Schatten wirft, steht davor.
Steve Jobs.
Keine Ahnung. Das ist ein riesenabgenagter Apfel, also der ganz abgenagt ist. Dann das zweite war so ein Raum, wo die Personen wie Schaufensterpuppen so aus den Wänden rauskommen. Also es sind alles nur Skizzen. Es gab da noch keine fertigen Sachen. Und das dritte Album, das fand ich am allerschönsten, war eine Wegkreuzung, die aber keine Straße war, sondern ein Fluss. Und aus jeder Richtung kommt halt einer von den Chili Peppers, was diesen Bandgedanken findet. Dieses Fließen und dass sie dann an dieser Kreuzung zusammenkommen. Ich fand den Gedanken finde ich eigentlich am schönsten. Am Ende wurde es halt dann dieses schlichte Cover mit dem gelben Superman-Schriftzug und dem blauen Hintergrund mit dem Planeten. Und das hat Torgerson, muss man ehrlich sagen, ein bisschen verletzter Stolz, aber das hat ihn auch richtig genervt. Ja. Ja. Er hat geschrieben, was hinter dem Coververhalten der Red Hot Chili Peppers steckte, war unerklärlich. Ja, für uns völlig unverständlich. Für das Cover von Stadium Arcadium wählten sie den Titel in einer altmodischen Superman-Schrift, dazu noch ein paar Planetenstickereien und das war's. Es war banal, langweilig, einfallslos, ganz anders als die Musik, die farbenfroh, vielseitig, fantasievoll, positiv und unendlich erfinderisch war. Ich kritisiere selten öffentlich die Arbeit anderer, da ich darin wenig Sinn sehe, aber in diesem Fall habe ich ein persönliches Interesse, denn die Peppers lehnten unsere Vorschläge zugunsten dieses einfallslosen Designs ab. Wie konnten sie nur?
Das ist das pure Entsetzen, was daraus ihm spricht, oder?
Ich muss ihm beipflichten, das Cover hat mich auch schon immer etwas irritiert, aber das ist vielleicht auch Geschmackssache und von Art Design habe ich auch nicht wirklich Ahnung. Hum the Bump ist die 5. Nummer auf Jupiter und so klingt es.
Das ist so richtig funky, die Gitarre gerade.
Hum the Bump, ja. Hum the Bump, wir schicken uns ja immer Nachrichten hin und her, was zu den Songs zu erzählen ist. Und Stefan schrieb in unsere Chatgruppe, letzte Peppers-Single mit Frusciante bis 2019, Oldschool Funky Peppers und Flea spielt Dizzy Gillespie-Trompeten-Line, hey, dazu seltsame Percussion-Whoopie.
Ja, wir sind untereinander nicht immer so strukturiert, wie es im Podcast dann ist. Oder? Ja. Vielleicht scheint es auch hier manchmal durch.
Ich versuche mich möglichst auf Stichworte zu reduzieren.
Schwierigkeiten gehabt, das vorzulesen, Stefan. Was willst du
aber
sagen?
Aber du hast es verstanden, davon gehe ich aus, wenn du den Song dazu gehört hast.
Wir kennen uns ja schon
eine
Weile.
Ist eine klassische Peppers-Party-Nummer. Ja, das muss man sagen. Und da kommt noch so ein bisschen dieser alte Funkadelic George Clinton-Vibe durch. Ja, da gibt's, also bevor es Rick Rubin gab, da gab es George Clinton oder gab es andere Peppers. Und das ist der Teil dieser Peppers. Das ist denen ihre DNA. Und bevor wir jetzt mal genauer reinhören, ich finde die Entstehung ist ja ganz witzig. Also dieser Groove, der ganze stand aus einer Session. Die hatte mit dem Songwriting zu dem Album noch gar nichts zu tun. Und Kiedis fand diesen Sound, den Flea wohl auch auf dem Bass spielte, mega. Und sagte hier, pass auf Junge, vergesst den Groove nicht, da können wir noch was draus machen. Und als er da was draus machen wollte, fragte Kiedis, und Flea, wie ging denn der? Und er sagte, habe ich total vergessen. Das habe ich böse vergessen. Aber zum Glück hatte Kiedis das Ganze auf dem Handy aufgenommen. Und so hatten sie den Song zumindest rudimentär wieder da. Und das Ding hieß mit Arbeitstitel Ghost Dance 2000, weil es die Jungs von Anfang an sagen, das ist so eine alte Peppers-Nummer, die erinnert mich an American Ghost Dance. Das war auf dem Album Freaky Styly 1986 drauf. Und in der Tat, hören wir mal rein, anfangs der Groove, das passt. Und hier mal direkter Vergleich. Und jetzt gleich Ghost Dance. Schneller. Aber es ist derselbe Vibe. Und ich kann verstehen, dass sie gesagt haben, okay, das erinnert mich daran, behalten wir den Groove mal lieber. Da könnte was draus werden. Flea fand den Hump the Bump, ist einer seiner Lieblingssongs auf dem Album. Komischerweise kam Kiedis kurz vor Schluss, das will ich nicht, und sagte, will ich doch nicht auf dem Album haben. Und dann kam unser schöner Rick Rubin, der es geblickt hat, wie wichtig die Nummer ist, weil er sagt, Anthony, die Nummer nehmt ihr drauf. Und dann, ja gut, nehmen wir drauf. Und deshalb haben wir sie auf dem Album. Und das Besondere an der Nummer für mich sind zwei Dinge im Peppers-Universum. Einmal ist es ein Percussion-Teil, also die Chili Peppers und Percussion kann man nachsuchen, also zumindest in der Dichte, wie wir es hier auf dem Album hören. Hier gespielt von Lenny Castro, und der Mann, der hat auch ein ordentliches Portfolio aufzuweisen. Stevie Wonder, ich glaube Lionel Richie und. Und obendrauf, und das ist ja das Schöne, ist auch noch Paulinho da Costa zu hören, und das ist ja die Creme de la Creme des Percussionisten. Der Typ ist ja überall drauf, wo Glocken rasseln, Kongas und was weiß ich zu hören ist. Lionel Richie, Commodores, Michael Jackson, Whitney Houston, Earth and Fire, Madonna und. Hören wir einfach rein.
Da klappert's ordentlich.
Da klappert's, ja. Und sie hatten bei Stadium McCallum auch einen Percussionisten teilweise auf der Tour dabei, weil es einfach so wichtig ist. Ja. Das ist total wichtig, der Teil, finde ich. Es geht weg von dem Groove und geht in den richtigen Percussion-Latin-Groove rein. Finde ich super.
Ich finde, dieser Song ist der freaky, crazy Höhepunkt dieses Albums. Es gibt ein paar andere Songs, können sich vielleicht ein bisschen ähneln, aber es gibt keinen zweiten Hump the Bump auf diesem Album.
Hump the Bump.
One and only Hump the Bump.
Und Punkt 2 neben dem Percussion ist natürlich, dass Flea mal wieder zur Trompete griff. Jetzt sagen viele, die Peppers und Flea nicht kennen, Flea, Trompete, der spielt doch Bass. Nee, er ist eigentlich an der Trompete ausgebildet. Das war sein erstes Instrument. Die Begegnung mit den Chili Peppers war für ihn am Anfang eher verwirrend. Also dass
das kann ich mir vorstellen.
Komische Menschen gibt, die komische Musik gespielt haben in der Anfangsphase. Er hat sogar in Orchestern gespielt und war großer Miles Davis und vor allem Dizzy Gillespie-Fan. Dizzy Gillespie, das war der, der mir die dicken Froschbacken hatte, wenn er seine Trompete angesetzt hat. Und auf Stadium Acadium, da hat er die Hoffnung gehabt, ich spiele mal ein bisschen Trompete und das könnte klingen wie die James Brown Horns. Hör mal, wie es wirklich klingt. Ich finde das nicht schlecht. Ja, es klingt ein bisschen wie James Brown Horns, nur ein bisschen wenig Horns.
Ja, genau, so ein bisschen.
Aber dann hat er
rudimentär.
Hat gesagt, komm, jetzt lege ich einen drauf. Dizzy Gillespie ist mein großes Vorbild und jetzt zitiere ich den auch mal. Also, Salted Peanuts heißt die Nummer. Ein Klassiker, Jazz-Klassiker von hier mal von den Dizzy Gillespie All-Stars. So Zeug hat Flea früher gehört.
Ja.
Also, bevor er verführt wurde auf die dunkle Seite der Musik.
Ja.
Super schnell natürlich hier. Bebop-mäßig, das sind harte Bebop-Lines.
Aber Flea ist ja auch aufgewachsen quasi in einem Musikerhaushalt und der kannte Trennung zwischen verschiedenen Genres, kannte er gar nicht.
Nee.
Er hat ja in einem Interview erzählt mit Rick Beato, dass er früher zu Hause, die ganzen Bebop-Leute alle bei ihm zu Hause waren, die einfach gespielt haben und er einfach zu Hause lachend auf dem Boden rumgerollt ist, weil er das so geil fand.
Also das ist eine super schnelle Nummer, wirklich hat sehr klassische Bebop-Figuren, da geht's richtig zur Sache. Und ja, ich sag mal, skizzenhaft ist die Hommage an Dizzy Gillespie bei Flea und den Chili Peppers zu hören. Jetzt kommt er. Ja, mein Gott. Ich finde es großartig, dass auf so einer Nummer so ein Element drauf ist, weil das macht so viel mehr.
Ja, aber großartig.
Das ist einfach toll. Aber so eine Nummer ist ja auch genau die Möglichkeit. Die Nummer ist eh bekloppt. Da sagst du zu keiner Idee nein, sondern lass es ausprobieren. Es ist eh crazy, wenn irgendwo, dann genau hier.
Absolut schön.
Ja, wunderbar.
Bump the bump.
Und jetzt geht's weiter mit Wet Sand.
My shadow side so amplified keeps coming back dissatisfied. Elementary song, but it's so old. My love affair with everywhere was innocent. Why do you care? Someone start the car, time to go.
Was ein Kontrast, wenn man vorher haben den Bump gehört.
Ja. Wet Sand ist ein Liebeslied der etwas anderen Art. Den Text hat Anthony Kiedis geschrieben über eine komplizierte, dysfunktionale Frau, in der er sich verliebt hat. Er hat mal gesagt, die Musik zum Song war von Frusciante eigentlich für ein Soloalbum geplant gewesen, aber weil Kiedis ihn so mochte, landete er dann doch auf Stadium Arcadium. Und Bassist Flea hat mal gesagt, ich empfinde ihn als Liebeslied, aber als ein ganz besonderes, weil es nicht nur darum geht, jemanden zu lieben und wie eine großartige Liebe ist. Es geht auch um die Schattenseiten der Liebe, um ihre Höhen und alles gehört zusammen und man liebt in seiner Gesamtheit. Und das ist die größte Liebe überhaupt, weil man auch die Dinge liebt, die man eigentlich nicht mag. Ein echtes Gemeinschaftsprodukt, bei dem auch Rick Rubin viel beigetragen hat. Ein gutes Beispiel dafür, wie er die Band sanft, aber bestimmt durch den Aufnahmeprozess und teilweise auch durch das Songwriting selbst geführt hat, Pat.
Ja, eben, weil du hast es gerade schon gesagt, der Song war ja gar nicht für die Chili Peppers bestimmt. Denn der John Frusciante hat da einfach ein bisschen auf der Gitarre gespielt. Anthony Kiedis sagte, oh ja, das ist doch ganz nett. Und dann sagte Frusciante, dann nimm ihn. Und Kiedis, ach, weiß nicht mehr. Und dann kam Rick Rubin, doch. Der kommt rein, der muss rein, weil der eben so ein Kontrast ist, weil der eben auch zu diesem ganzen freaky Zeug, wie gerade am Tab, bestes Gegenbeispiel eigentlich, so ein Song ist, der sich organisch entwickelt. Es geht um Liebe, es geht aber auch um schmerzliche Liebe und auch um die Schattenseiten der Liebe. Und das macht's halt irgendwie so besonders, weil er eben eigentlich gar nicht so zum Chili Peppers Sound passt. Genau das macht ihn ja dafür so attraktiv und genau deshalb wollte Rick Rubin ihn auch reinhaben und hat die Band, beziehungsweise Frusciante auch überzeugt, dass der mit drauf muss, weil Frusciante ist jemand von der Band. So, also gehört das auf dieses Bandalbum. Also dieser Gedanke der Band passt irgendwie immer wieder durch und das Schöne ist, er ist halt eben so besonders, weil er sich eben auch so entwickelt. Es war wieder dieser eine Gitarrenpart von Frusciante und der Rest ergibt sich dann natürlich organisch, steigert sich hinten raus. Und was es eben so anders macht als in eigentlichen Chili Peppers Songs, wir haben es an vielen Stellen gehört, die sind sofort sehr, sehr catchy, weil die sehr, sehr groovy sind oft. Das ist dieser Song halt einfach gar nicht. Der braucht halt seine Zeit. Die nimmt er sich auch einfach. Der steigert sich sehr stark und das macht so Spaß bei diesem Song, weil er eben so was Besonderes ist. Später im Song gibt es auch so einen ganz ikonischen Yeah-Schrei. Mhm. Das war auch nicht Anthony Kiedis, das war dann John Frusciante. Und dann gibt es eben hinten raus dieses mega emotionale, gefühlvolle, intensive Solo von Frusciante. Und das ist so, es geht von vorne, es fängt ganz leicht an und steigert sich immer weiter. Es ist nicht catchy, es ist eigentlich nicht Chili Peppers und genau deshalb ist es ein Chili Peppers Song.
Wir wollen nicht außen vor lassen, dass in diesem Song etwas eher Ungewöhnliches für die Peppers passiert.
Einiges Ungewöhnliches. Obwohl ich ganz kurz nur, weil ich finde Wet Sand einfach super, weil wir hatten vorhin Snow, ja. Also die, wenn Spuren zugedeckt werden und hier haben wir Wet Sand, wenn du über den läufst am Meer, ja. Dann bleiben deine Spuren zurück. Also ich finde es so
Spuren
in etwa die. Wirst du noch fand. Nein, ist mir, als ich das mal gehört habe, wieder eingefallen. Diese unterschiedlichen Herangehensweisen. Naja. Ja, klar. Also sehe es ein bisschen anders als Pat. Ich finde, am Anfang hat man schon die Atmosphäre von Under the Bridge. Dieses ein bisschen so. Und dann passiert mittendrin, was ich auch eigentlich nie gehört habe. Und jetzt mal wieder gehört habe, so mittendrin wird gepfiffen. Völlig unbedeutend da draußen. Also, aber ich hab's irgendwie, fiel es mir wieder ein, wie so pfeifen die wieder mitten im Song. Und ich wollte das einfach mal für euch mitbringen. Wichtiger ist ja, hinten raus haben wir, Pat sagt es, dieses finale Furioso, muss man sagen, emotional. Es gab Fans, die haben dann, auch wenn man sich das mal auf YouTube anguckt, dann sieht man die Kommentare, ich habe geweint. Und das ist so emotional besetzt, dieses Solo. Und das hat unten drunter diesen besonderen Sound.
Ja.
Bevor es Solo startet. Und jetzt ist die Frage natürlich, welches Instrument hören wir denn hier? Und ich wette, da sagt jeder erst einmal, klar, das klingt doch wie Cembalo. Das kenne ich doch irgendwoher. Tasteninstrument, ja, so 15. bis 18. Jahrhundert, klingt klöckchenmäßig, weil die Saiten ja nicht angeschlagen werden, sondern sie werden angezupft. Und wir kennen das auch vom Sound her, zum Beispiel bei den Stranglers und Golden Brown. Der Klassiker des Cembalo-Sounds in der Pop- und Rockmusik. Und jetzt haben es auch die Peppers benutzt. Nee. Die Peppers haben es nicht benutzt. Also es ist wieder Frusciante, der sich diesen Trick ausgedacht hat. Er hat die Töne eine Terz höher gespielt, das Ganze dann mit Band verlangsamt. Und dieser Sound, den er nachher erzeugen konnte, natürlich gab es da noch mehr Input, klang halt wie Cembalo. Okay. Und auch hier war natürlich Jimi Hendrix ein großes Vorbild auf dem Song The Burning of the Midnight Lamp. Da hört man nämlich Jimi Hendrix mit Cembalo-Klängen. Eine großartige Nummer. Ja, laut Hendrix sagt, er hat den Song tatsächlich mit Cembalo eingespielt. Er konnte zwar kein Klavier, aber er hätte dann so ein paar Noten reingetippt. Aber Hendrix' Jünger John Frusciante, ja, der ist allerdings davon überzeugt, dass Hendrix bei Burning of the Midnight Lamp auch alles mit Gitarre gemacht hat.
Okay,
na gut.
Steht Aussage gegen Aussage.
Aussage gegen Aussage.
Wir haben noch einen Titel von der zweiten CD, also von Mars. Ist auch eine Nummer drauf, die wir hier besprechen. Tell Me Baby Pat. Den Song wolltest du unbedingt dabei haben, unter anderem, weil du die Arbeit von Drummer Chad Smith ausdrücklich loben möchtest. Der so schreibst
loben
du.
Musst. Wir müssen loben.
Wir müssen.
Der, so schreibst du in unserem Chat, sich so geil mit Flea connected.
Ja, erstmal müssen wir sowieso über Chad Smith sprechen, weil wir haben jetzt gerade sehr viel Frusciante gelobt. Ja. Und wir reden ja über eine Band, also müssen wir die anderen auch loben. Nein, also ja, ich gehe rein mit der steilen These, Chad Smith und Flea sind die beste Rhythmusgruppe der Rockgeschichte der letzten Jahrzehnte, weil diese beiden sich beim Spielen einfach fühlen. Die sind so nah beieinander, die wissen immer genau, was macht der andere als nächstes, was vom anderen kommt. Das wissen die, als würden die beiden sich so ein Gehirn teilen. Bei Tell Me Baby haben wir nach dem Intro einfach das Gefühl, als würden die beiden sich sowieso Lego-Steine so connecten, die haken sich ein und ab da ist das eine Einheit, die kannst du einfach nicht mehr trennen. Aber dieses leichte, etwas, es führt uns am Anfang so ein bisschen in die falsche Richtung. Dieses Gitarrenintro. Und jetzt locken die sich einfach gleich ein.
Es ist eine Einheit, ne? Es ist unglaublich.
Und das Ding ist, die haben, Flea und Chad Smith, die haben nicht gemeinsam auf einem Klick gespielt. Die sind einfach so nah beieinander. Gut, wenn man so lange zusammen spielt, dann spielt man sich auch ein, aber das hier ist schon extraordinär. Also wow, ganz, ganz, ganz wirklich. So, aber jetzt mal zu Chad Smith. Was macht dieses Spiel, dieses Drumming von Chad Smith so, so genial? Man kann es kaum glauben. Aber es ist an vielen Stellen einfach die Einfachheit im Grundgerüst. Denn das, was er da macht, das ist sehr, sehr oft gar nicht komplex. Das ist einfach sehr, sehr songdienlich. Mhm. Man ist ja auf Augenhöhe überall. Ich habe mal ein paar Beispiele mitgebracht. So, das ist Snow, das hören wir nochmal vom Anfang. Tschack, tschack, bumm, tschack, bumm, tschack. Das ist nicht viel.
Genau. Ganz noch, songdienlich.
Genau, ich habe noch ein Beispiel. Californication.
Da lässt Chuck. Halt die Snare so ein bisschen rollen. Ne?
Chuck, da kommen wir gleich zu, genau. Other side. Er gibt dem Song immer, was er braucht. Er gibt ihm einen anständigen Backbeat. Einen richtig schönen Rhythmus, der tight ist, der kräftig ist. Das ist mit dabei, wenn der Song das eben braucht. Also
er lässt dabei aber an den anderen Instrumenten eben den Raum zu glänzen. Oft eben dann dadurch, dass er sehr reduziert spielt. Und dann füllt er aber den Song mit seinem Drumming so weit auf, wie er das eben braucht. Dass der Song nicht leer klingt, sondern so ein bisschen organischer, so ein bisschen mehr Live-Feeling, so ein bisschen lebendiger. Das macht er zum Beispiel mit sogenannten Ghost Notes, also Geisternoten. Das sind so Schläge, die man quasi kaum hört. Zum Beispiel, wir gehen nochmal zu Snow, da hört man es nochmal auf der Snare. Das gibt so ganz leise, ich will gar nicht sagen zweiter Schlag, es ist mehr so ein Abtropfen vom Stick. Jetzt kommt's. Genau, das sind die Sachen, die fallen dann so mit rein, um das aufzufüllen. Diese Ghost Notes, das macht es lebendig. Ja. Du hast wirklich das Gefühl, da sitzt kein Drumcomputer, weil er sehr tight ist, könnte man das denken. Aber der lässt es halt einfach leben. Mhm. Der fühlt es halt einfach. Das ist das Schöne dann dabei. Das ist die eine Sache, mit der er den Beat auffüllt und lebendiger macht. Aber die zweite Stärke, das, was Chad Smith am meisten liebt an einem Schlagzeug, das ist die Hi-Hat. Und mit der kann der Mann richtig, richtig gut umgehen. Also die Hi-Hat, das sind die Becken, die stehen meistens links vom Drummer. Die macht man so per Fuß auf und zu. Die so ein bisschen wie so ein nervöses Kind kann man da drauf rumhüpfen. Und das macht Chad Smith. Der hüpft immer mit dem Fuß eigentlich kontinuierlich links auf diesem Pedal. Aber nur, dass man es so leicht merklich aufmacht und zumacht. Und das hat er sich übrigens beim Drummer von Black Sabbath abgeschaut, der das auch gemacht hat. Aber wie so ein kleines nervöses Kind hüpft er sozusagen so ein bisschen darauf rum. Das ist die eine Sache, die er damit macht. Damit kannst du auch auffüllen, weil immer so ein leichtes passiert. Aber er spielt auch immer mal wieder damit, dass er die Hi-Hat so ganz langsam aufmacht, weil dann schwingen die Becken mehr und das wird voller. Das kannst du auch zu einem Auftakt nutzen, wenn du zum Beispiel zu einem Refrain gehst und das Drumming stärker wird, weil normalerweise im Refrain, in der Strophe ist es ein bisschen weniger und im Refrain wird es ein bisschen mehr, wenn die Crashbecken kommen und so weiter. Und das kannst du steigern, indem du die Hi-Hat so ein bisschen weiter öffnest. Das macht er sehr stark, aber er macht die nicht nur auf, sondern was kann er Hi-Hat eben auch? Genau, man kann sie auch wieder zumachen und das hat wieder so einen anderen Effekt, so ein macht er nochmal, das macht es sehr, sehr schnell, sehr groovy. Das ist so ein Snap, der stoppt das Ganze. Das groovt mega. Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht, das ist so ein bisschen over the top. Aus dem Song Suck My Kiss vom Album Blood Sugar Sex Magic. Das war übrigens die erste Platte, die Chili Peppers mit Rick Rubin gemacht haben. Da achten wir jetzt mal auf die Hi-Hat. Ich liebe diesen Beat. Das groovt wie die Hölle. Ja, und das waren jetzt nur so einige Beispiele für das Genie von Chad Smith. Der macht noch ganz andere Dinge, zusammen mit Flea auch wieder. Die spielen sehr viel, du hast es eben mal erwähnt, Synkopen. Also die ziehen den Beat so einen kleinen Schlag vor teilweise. Das groovt dann auch nochmal mehr, also quasi vor diese normalen Schlagzeiten. Und eine Sache, die Chad Smith noch so großartig macht, ich bin gleich fertig mit meinem Referat hier.
Ich höre dir gerne zu, ich bin großer Chad Smith-Fan.
Eine Sache, die Chad Smith noch so großartig macht, das hat die Band im Interview erzählt. Chad Smith ist ja nicht der erste Drummer, den die Chili Peppers haben. Da gab es vorher noch wen anders. Das heißt, Chad Smith musste vorspielen. Der war bei Auditions. So, und die Band hat erzählt, sobald Chad Smith als Neuling, der nicht mal zur Band gehörte, an den Drums gesessen hat, hatte er die Band im Griff. Hat er den ganzen Haufen zusammengehalten. Wunderbar. Und er war sofort sowas wie der Leader. Und das kannten die halt nicht.
Ja.
Es gibt ein Video, packe ich in die Shownotes, da ist ein sehr langes Interview drin mit Chad Smith und da spielt ein professioneller Drummer die Sachen von Chad Smith sagt und sagt, nein, das ist ein vollkommen anderer Song, das ganze Kleinzeug neben dran, das gehört dazu, das muss damit rein, aber in der Basis ist es eigentlich was Einfaches.
Jetzt haben wir alle durch, was ist das Vermächtnis vom Album?
Es ist als Vermächtnis einfach das Vermächtnis einer Band. Es ist schon ein bisschen das Ende erstmal gewesen, ein Riesenstopp für die Band, die jetzt die letzten Jahre auch wieder tolles Zeug produziert hat, aber wieder einen Neuanfang gefunden hat und hier kann man sagen, ein Denkmal,
musikalisches
Denkmal sich gesetzt haben und das hat auch die Generation wahrgenommen. Das war für sie wirklich prägend für junge Leute, die angefangen haben, Gitarre zu spielen oder Schlagzeug oder Bass. Die haben zum ersten Mal wahrgenommen, wie kreativ diese Band ist und haben das auch übernommen.
Mhm. Ja, und für mich ist es auch, dass es einfach so eine richtige Band ist. Sie setzen sich ein Denkmal, kann man ja so sagen, sie sind auf jeden Fall auf dem Peak ihres Schaffens, das, was sie da geschafft haben. Es ist der Wahnsinn und vor allem das, also sie schaffen es unglaublich gut zu spielen. Jeder ist gleichberechtigt, jedes Instrument kriegt seinen Raum, kriegt seine Highlights und ganz ehrlich, die Band, die Red Hot Chili Peppers in dieser Phase, lassen wir mal den ganzen Drogenkram vorher weg, aber diese Band macht genau so Musik, wie man sich das romantisiert immer vorstellt. Wir sind eine Band, wir gehen dahin, wir machen das zusammen und wir machen Rockstar-Scheiß. So, und das machen die halt einfach so perfekt. Und deshalb ist es für mich nicht nur dieses Album ein Meilenstein, sondern sie setzen sich ein Denkmal und das kann man einfach genauso stehen lassen.
Danke, ihr zwei. Zum Schluss nochmal zurück zum Anfang. Anthony Kiedis hat über die Stimmung auf dem Album gesagt, Liebe und Frauen, Schwangerschaften und Ehen, Beziehungsprobleme, das sind reale und tiefgreifende Einflüsse auf dieser Platte. Und es ist großartig, denn nicht nur ich habe über meine eigene Verliebtheit geschrieben, es ging uns allen in der Band so. Wir waren voller Energie, weil wir gerade verliebt waren. Wenn das alles auch eure Themen sind, dann habe ich jetzt noch einen Podcast-Tipp für euch. Direkt aus unserer SWR1-Redaktion zu euch ist nämlich die geschätzte Kollegin Sabine Hub mit ihrem neuen Podcast Herz ohne Filter unterwegs.
Beziehungsstatus verliebt.
Es war eine verheiratete Frau und ihr Ehemann hat sie mit mir verkuppelt im Endeffekt damals.
Beziehungsstatus anders.
Ich begehre einfach keine Person im sexuellen Sinn. Das ist auch bei meiner Frau so. Trotzdem liebe ich sie sehr.
Beziehungsstatus, wir reden drüber.
Herz ohne Filter. Der Podcast über Liebe, Beziehung und alles dazwischen.
Mit Sabine Hub und ihren Gästen.
Hi, ich bin Sabine Hub, Journalistin beim SWR und Paarberaterin. In meinem Podcast spreche ich mit spannenden Menschen darüber, wie wir lieben, streiten, uns verlieren und uns manchmal auch wiederfinden.
Herz ohne Filter.
Warst du denn schon mal fremd verliebt?
Ja, ich habe auch die Fähigkeit zu wissen, ob andere Menschen attraktiv sind oder nicht. Das ist ja das Gute an so Sexualpaartherapie. Man lernt fürs eigene Leben auch immer mit.
Jetzt in der neuen ARD Sounds App und überall, wo es Podcasts gibt.